Wo finde ich Gott? Und wo findest du Gott? In der Kirche? In der Natur draußen? In der Religion? Vielleicht beim Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden? Dem Papst von Rom? Im Christentum, im Judentum, im Islam, im Hinduismus? Wo finde ich Gott? Ja, in Jesus, sagst du. Aber wo finde ich diesen Jesus? Der ist im Himmel. Vor 2000 Jahren hat er gelebt. Wo finde ich Gott? Lass uns darüber nachdenken. Manche stehen in der Gefahr, oh Gott, was Gott nicht ist noch, dass sie aus Gott so ein Maskottchen machen, so als Glücksbringer oder ja Nothelfer, wie ich vorhin sagte. Viele kennen Gott sehr ungenau. Beschreib mir heute Abend den Gott, an dem du glaubst. In der Bibel heißt es einmal, und das sagt Gott selbst über sein Volk, aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Und zwar aus Mangel an Gottes Erkenntnis. Wir sehen, die Israeliten sind 400 Jahre in Ägypten und wissen immer noch nicht, wer Gott ist. Moses, der eigentlich Theologie studiert hat und viele anderen Richtungen und lebt mit Gott, kämpft für Gott, hütet die Schafe seines Schwiegervaters und Gott erscheint ihm und er sagt, wer bist du, wie heißt du? 400 Jahre nach Abraham fehlt ihm die Gotteserkenntnis. Haben wir Gotteserkenntnis? Wissen wir, wer Gott ist? Haben wir ein Gottesbewusstsein? Weißt du, was Gottesbewusstsein ist? Dass ich genau weiß, er ist hier, er ist in mir, er ist da. Haben wir das? Bist du sicher oder hoffst du? Viele zählen die Knöpfe ab. Er ist da, nicht da, da. Ja, er ist doch da. Muss doch da sein. Wir raten, ist Gott hier oder nicht? Wenn es kalt ist, eiskalt, stell dir mal vor, wir hätten heute keine Heizung. Wäre eiskalt, 10 Grad minus und wir müssten das Gott loben und preisen. In der Kälte. Ist Gott in der Kälte? Ist er in der Hitze? Wo ist Gott? Gott ist in der Löwengrube. Gott ist im Feuerofen. Gott ist im Kühlschrank. Gott ist überall. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn ich heute über Gott spreche, ich spreche über Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also das ist alles mal für mich Gott. Jemand hat einmal gesagt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das klingt so gut. Das sind drei Masken, die Gott sich angesetzt hat. Zuerst bei der Schöpfung erschien er als Gott Vater, Schöpfer Gott. Dann, um die Erlösung zu bringen, erschien er in Form von Jesus. Hat die Maske von Jesus angezogen. Und jetzt, im Augenblick, wo Gott wirkt, ist mit der Maske des Heiligen Geistes sehr einleuchtend. Weißt du, diese Gott zu beschreiben, wer ist Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist Theologie. Ist von Thomas von Aquin sehr gut begründet, drei Bände geschrieben. Als er dann fertig war und dann Gott danken wollte, dass das Werk vollbracht wurde, steht er am Hochaltar und plötzlich fällt er in Ohnmacht. Die Brüder dachten zuerst mal, das wäre ein Herzinfarkt, aber das war kein Herzinfarkt, sondern das war das, was wir heute vielleicht als charismatische Pfingstler sagen, Ruhen im Geist. Der Geist Gottes hat ihn umgehauen. Und als er zu sich kommt, nachdem er das Werk der Dreieinigkeit, über die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist vollendet hat, als er dann aufsteht und die Brüder fragen, was ist, dann sagt er, alles ist Stroh. Das ganze Wissen, was wir uns über Gott einbilden, ist Stroh. Weißt du, wir versuchen, den Ozean auszuschöpfen und dann in so einer kleinen Mulde zu füllen und zu sagen, wir schöpfen den Ozean jetzt aus. Gott ist unerschöpflich, unfassbar, unbegreifbar. Aber wir stellen uns diese Frage, was ist Gott? Zuerst einmal, Gott ist ein sehr unbequemer. Gott ist nicht so bequem. Du musst vorstellen, wenn Gott zu dir sagt, du passt nicht in sein Konzept, denn wir sind alle aus der Gnade Gottes gefallen. Wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Und Gott ist manchmal so unbequem für uns. Warum erlebe ich in meinem Leben nicht das, was in der Bibel geschrieben steht? Wo sind die Zeichen und Wunder? Totenauferweckungen, Aussätzige werden rein. Wo sind diese Wunder, die wir in der Bibel lesen? Also von daher, wenn ich von Gott spreche, das ist ein ferner Gott. Dann kommen Leute, Esoteriker, die versuchen dann eine andere Lösung zu finden. Der kosmische Gott. Gott in mir, also dieser gedachte Gott. Und dann, die denken, Gott ist in mir. Gewiss ist Gott in mir. Aber wenn ich dann diese Esoteriker anschaue, es fehlt am Schluss, dass sie doch eines Tages noch fliegen. So wie die Scientology-Leute. dass sie dann so weit gehen und bezahlen so viel für geistigen Training, Cleaning und so weiter, dass sie dann am Schluss sogar noch fliegen können. Wer ist Gott und wo ist Gott und was ist Gott? Manche sagen, Gott ist eine Kraft. Und wenn wir das uns vorstellen, Gott ist keine Kraft. Gott hat Kraft. Gott hat Allmacht, aber er ist nicht Kraft. Was ist Gott und was ist Gott nicht? Er hat unermessliche Kraft, er hat gewaltige Kraft. Er spricht ein Wort und es wird Licht, das ist Gott. Das ganze Weltall, da gibt es ein Lied, er hält die ganze Welt in seiner Hand, er hält das kleine Baby, er hält Vater, Mutter, er hält gestern, heute, morgen, er hält alle in seiner Hand. Das ist Gott. Gott ist eine Person, eine Persönlichkeit, ein Wesen. Und zwar eine Persönlichkeit, die will und nicht will, kann und nicht möchte, die sieht und hört und kommt, was eine Person alles macht, hat alle Eigenschaften der Person. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Aber kann man sich Gott vorstellen? In der Bibel heißt es einmal im ersten Gebot, du sollst dir keine Bilder machen von Gott. Weder von dem, der oben ist, noch auf der Erde, noch unter der Erde ist. Du sollst dir kein Bildnis machen. Und dann kommen Leute und die machen dann so ein Dreieck und sagen, das ist Gott, ein Bild für Gott. Oder irgendein anderes Zeichen, ein Bild für Gott. Der gedachte Gott. Aber ich möchte sagen, alle diese Fantasien über Gott, die wir haben, sind falsch, sind Irrtümer, sind Irrlehren. Sind gemachte Götter. Ob ich jetzt nur ein goldenes Kalb mir gieße und sage, dass dieser Gott soll vor mir hergehen wie die Israeliten oder irgendeine andere Figur oder wie die, so ein Hausgott. Die Museen sind voll von Göttern, die Menschen sich gemacht haben in all den Jahrhunderten und Jahrtausenden. Der Mensch war immer religiös oder der esoterische Gott, der eingebildete Gott. Gott in mir. Weißt du, alles, was mein Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen. Also Gott muss in unserem Leben sich offenbaren. Sich in unserem Leben offenbaren. Und deshalb, du hast dich mir geoffenbart. Immanuel, das war die erste große Offenbarung, was wir bekommen haben da über Jesaja. Dann, für wahr, er trug unsere Sünde, unsere Krankheit, unsere Last und so weiter. Jesaja 53. Gott mit uns, Immanuel. Weißt du, die Deutschen, als sie in den Ersten Weltkrieg gezogen sind, die haben auf ihr Gürtel geschrieben, Gott mit uns. Und haben den Krieg verloren mit Gott. Wo war ihr Gott? Wo war der deutsche Gott? Weißt du, Gott lässt sich nicht einspannen und vor dem Karren. Gott lässt sich nicht manipulieren, weder von dir, noch von den Deutschen, noch von den Amerikanern, noch von den Juden, noch von sonst irgendjemand. Gott lässt sich nicht einspannen. Er ist souverän. Er ist souverän. Wir brauchen ein richtiges Verständnis von Gott. Aus Mangel an Erkenntnis, Gottes Erkenntnis, geht mein Volk zugrunde. Wer ist Gott? Deshalb, wir brauchen die Offenbarung Gottes auch heute Abend. Ich kann viel über Gott sagen. Wenn der Heilige Geist es dir nicht aufklärt und es eingibt, dich inspiriert, wirst du Gott nicht verstehen. Du gehst nach Hause, so wie du gekommen bist. Deshalb, wir brauchen die Offenbarung des Heiligen Geistes. Und lass uns bitten, Heiliger Geist, offenbare uns den Vater, offenbare uns Jesus, offenbare uns die Geheimnisse des Reiches Gottes, dass wir es verstehen können, um was es wirklich geht. Göttliche Dinge. Alles, was Gott uns gegeben hat, ist durch Offenbarung gegeben worden. Welcher Form auch immer. Geistliche Dinge begreift man nur im Geist. Und da braucht man ein Organ dafür. Und wir als Sünder, als gefallene Menschen, haben dieses Organ, dieses Handy, diesen Mobilfunk, haben wir verloren. Keine Batterie mehr drin, keine Energie mehr drin. Die Batterie ist leer durch den Sündenfall und deshalb kein Empfang. Gott sendet, Gott spricht, Gott ist immer noch auf dem Plan, Gott regiert immer noch, aber wir empfangen nichts. Batterie ist leer. Du sagst, ja, in die Schöpfung. Ich sehe die wunderbaren Werke Gottes. Weißt du, in der Schöpfung sehen wir nur Fußabdrücke Gottes. In der Schöpfung kannst du Gott nicht erkennen. Du kannst die Früchte der Schöpfung genießen, die Gott uns gibt. Du kannst die Umwelt wahrnehmen. Da muss einer sein. Und das haben die Heiden schon gewusst. Und bevor die Menschen Burgen und Schlösser bauten und Tempel bauten, haben sie Altäre gebaut. Sie haben gewusst, da ist einer. Es gibt keine Gesellschaft Keine Zivilisation, die nicht an ein höheres Wesen geglaubt hätte. Alle haben geglaubt. Aber wer ist und was ist dieses höhere Wesen? Zuerst einmal, Gott ist anders. Total anders. Als die Menschen gedacht haben, als du und ich denken. Und Gott ist auch woanders. Gott ist nicht hier. Weißt du, in der Bibel heißt es, wenn Leute kommen und sagen, der Messias ist da und der Messias ist dort und der Erlöser ist da und der liebe Gott ist da, vergiss es. Weder in der Wüste, noch auf dem Dach, noch in der Kirche, noch sonst irgendwo. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Aber wie kommt es da rein? Gott wohnt in einem Licht, wo niemand hinkommt. Total umgeben von einem Licht, geblendet, da werden wir geblendet, da werden wir fassungslos, wir können die Augen nicht mehr aufkriegen oder zukriegen. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. Heller als 1000 Sonnen oder Millionen von Sonnen. So ist Gott. Wir brauchen andere Sinnesorgane, um Gott zu erfassen. Der Unglaube, und das ist, wo wir drinstecken, alle bis hier. Der Unglaube kann Gott nicht fassen. Unser Verstand kann Gott nicht fassen. Unsere Logik kann Gott nicht fassen. Religion, Kult, Zeremonien und so weiter kann Gott nicht fassen. Wir brauchen ein Instrument, um Gott zu erfassen. Unsere Sinne können Gott nicht fassen. Wenn wir mit den Sinnen anfangen, an Gott zu glauben, geht es uns wie dem jungen Mann, wir verzweifeln. Oder wie vielen Tausenden von Christen, die sonntags in die Kirche rennen oder auf Freikirchen und Gemeinden und Pfingstgemeinden rennen. Wie viele Heilungsevangelisten hast du schon besucht und bist immer noch nicht gesund? Wie viele Befreiungsdienste hast du schon abgeklappert und bist immer noch nicht frei? Wie viele Predigten hast du gehört oder habe ich gehört und wir sind doch nicht weitergekommen? Wir müssen woanders ansetzen. Gott ist nicht hier. Er ist woanders. Wer ist Gott? So viele Menschen kommen in Depression und klagen Gott an. Wo warst du, als die Bomben über Hamburg oder Berlin oder sonst wo fielen? Wo warst du, als die erste Atombombe abgeworfen wurde? Wo warst du, als die Kriege ausgebrochen sind oder die Somani-Katastrophe? Die Menschen klagen Gott an. Wo warst du? Und dann kommen sie traumatisiert zurück. Wer zu Gott kommen will, der muss zuerst nach Hebräer 11 glauben, dass er ist. Aber was er ist? Dass er existiert. Der muss glauben, dass er existiert, dass er da ist. Also der muss glauben, der darf nicht mit Gott spielen. Gott ist kein Hampelmann, wo ich am Strick ziehe und dann tanzt er nach meiner Pfeife. Das ist nicht Gott. Doch wer ist er? Gott ist größer als alle unsere menschlichen Vorstellungen, Erwartungen je sein können. Er ist größer, als wir uns in unserer Fantasie ausdenken können. Du musst vorstellen, mit meinem kleinen Computer soll ich den Herrn des Universums erfassen. Wahnsinn. Wenn ich da nicht verrückt werde, dann dank sei Gott. Und die meisten sind wahnsinnig geworden auf der Suche nach Gott. Du Unbekannter. Hat Nietzsche sein Gedicht geschrieben mit 11 Jahren oder 12 Jahren. Du Unbekannter. Kommt aus einem Pfarrershaus. Mutter aus der Pfarrersfamilie, Vater selber Pfarrer. Du Unbekannter. Und in jedem Menschen steckt eine Sehnsucht nach Gott. Der Mensch sehnt sich nach Gott. Zuerst einmal über Gott. Gott ist unsichtbar. Wenn du oder ich Gott sehen würde, würden wir sterben. Aber da kommen Christen und sagen, ich habe Gott gesehen. Ich lasse es, diesen Glauben, will ich nicht nehmen. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt. Niemand hat Gott je gesehen. Kein Moses, kein Abraham, kein Jakob, die haben Engel gesehen. Die haben irgendeine andere Vision gehabt, aber Gott, niemand, außer der Sohn hat es ihnen verkündigt. Wir entdecken Gott nur über die Verkündigung. Oder 2. Mose 33, 20. Und sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, Moses, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Kein Mensch wird leben. Weil er aus einem ganz anderen Bereich kommt, aus einer ganz anderen Dimension. Gott ist unsichtbar, Gott ist, weil er Geist ist. Und deshalb, Geist kannst du nicht sehen. Kannst du meinen Geist sehen? Kann ich deinen Geist sehen? Du weißt nicht einmal, wo deine Seele sitzt. Wie willst du dann deinen Geist sehen? Okay, Gott ist allgegenwärtig. Das ist Gott. Ich wollte nur ein paar Sachen, was man so über Gott weiß eigentlich. In 1. Mose 28, 16, als Jakob aufwachte und so weiter in seinem Traum, der junge Bursche ist auf der Flucht, dann Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, 1. Mose 28, 16, gewiss ist der Herr an diesem Ort und ich wusste es nicht. Gott ist überall und ich wusste es nicht. Gott ist im Krieg, Gott ist im Frieden, Gott ist in der Gesundheit, Gott ist in der Krankheit, Gott ist in der Fülle, Gott ist im Mangel, überall ist Tag da und nachts da. Ich wusste es nicht. Weißt du, wo Gott ist? Du brauchst 21 Jahre, um es zu begreifen, wie hier dieser arme Jakob. 2. Chronik 2, Vers 6. Aber wer vermag, es geht um Bau des Hauses, des Tempels, wer vermag, dass ihr ihm ein Haus baut, denn der Himmel und alle Himmel können ihn nicht fassen. Wer sollte ich denn sein, dass ich ihm ein Haus baute und dass ich vor ihm räuchere? Wer bin ich? Wer ist Salomo? Wer ist David? Wer sind diese mächtigen Könige und Herren, dass ich dem Herrn ein Haus baue? Wohnt Gott überhaupt im Haus? Aus Stein? Wohnt er? Das Einzige, was der liebe Gott wollte, war eine Stiftshütte, so ein Wanderzelt. Camping wollte er haben. Mal da, mal da, mal bei dem, mal bei dem. Er wollte ihn alle Stämme mal durchbesuchen, alle 12 Stämme. Aber Gott, selbst das war zu klein für Gott. Alle Himmel können dich nicht fassen. Weißt du, wenn schon ein Himmel Gott nicht fassen kann, und dann alle Himmel, wie viele Himmel es gibt, das weiß ich nicht, also kann ich nicht aufzählen, aber sie können dich nicht fassen. Psalm 139. Gott ist Geist, Gott ist allgegenwärtig. Vers 3 und so ein paar Verse bis Vers 10. Immer so ein paar Auszüge. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Ich gehe oder liege oder schlafe, ob ich lüge oder die Wahrheit sage. Du siehst mich von allen Seiten, ob ich mich wohlfühle oder schlecht fühle. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel oder Himmel? Und noch weiter drüber hinweg. So bist du da. Betrete ich sogar die Hölle. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott auch in der Hölle ist? Betrete ich die Hölle. Siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und flüge bis Vladivostok oder irgendwo Japan oder Feuerland oder Alaska am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand selbst führen und deine Rechte mich halten. Du kannst Gott nicht entwischen. Amen. Du kannst Gott nicht verloren gehen. Gott ist überall. Wer ist Gott? Weißt du, wir kriegen ein großes Problem hier. Psalm 139, Vers 3 bis 10. Egal, wo ich hingehe, du verfolgst mich. Wir haben in Stuttgart mal so Straßengottesdienst gemacht, ob in Ehrgottesdienst und gepredigt auf der Straße. Und da kommt ein junger Mann auf mich zu und schimpft und sagt, ihr habt euch miteinander abgesprochen. Ich war in Hamburg, da war eine Teestube auch und die haben auch Straßengottesdienst gemacht und die haben gepredigt. Und ihr habt euch abgesprochen, auf mich abgesehen und ihr habt euch verschworen und die verfolgt mich. Und ich bin ja komme von Hamburg runter. Der Mann in Hamburg hat genau das Gleiche gesagt. Damals war Pastor Krause. Und hier predigt ihr genau das Gleiche wortwörtlich. Ihr habt euch abgesprochen. Wir sprechen uns nicht ab. Wenn der Heilige Geist wirkt, gibt's keine Absprachen. Er hat alles unter Kontrolle. Und selbst wenn der junge Mann in der Hölle wäre, würde der Herr Jesus predigen. Und er stieg hinab an den untersten Ort der Hölle und hat den Gefangenen im Gefängnis gepredigt und sie alle rausgeholt aus dem Gefängnis. Also wohin sollte ich fahren und fliegen oder rennen oder gehen oder laufen vor deinem Angesicht? Du bist überall da. Gott offenbart sich, obwohl er unsichtbar ist, obwohl er allgegenwärtig ist. Wir können ihn nur kennenlernen, inwieweit er sich selbst uns mitteilt. Und wie aufnahmefähig wir sind. Weißt du, wir brauchen sehende Augen, um Gott zu sehen. Geistliche Augen, die inneren Augen. Wir brauchen ein inneres Ohr, um die Stimme Gottes zu hören. Sonst hört man nichts. Du kannst wie ein Stein im Wasser sein, da rauscht das Wasser an dir vorbei. Aber innen drin bist du trocken. Weil du es nicht aufsaugen kannst. Bist verstockt, verblendet. Deshalb ist Jesus gekommen und der Teufel hat ja die Menschen verblendet. Weißt du, das typische Zeichen von Besessenheit ist Schwerhörigkeit, Blindheit, Lahmheit und so weiter. Die ganzen Eingangskanäle werden blockiert. Der Mensch hört nicht mehr, obwohl er so gut hören kann, sonst alles. Aber wenn es um Gott geht, hört er nicht. Das typische Zeichen von okkulter Belastung und Besessenheit. So, deshalb hat Jesus die ganzen Lahmen, Blinden und Tauben geheilt. Das war so seine Spezialität, damit die Menschen wieder Gott hören. Und die haben gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. So etwas haben wir noch nie gehört, was der hier predigt, in welcher Vollmacht er auch predigt. So, woher wissen wir, dass es Gott überhaupt gibt? Zuerst einmal durch die Natur wissen, erkennen wir, da muss es einen geben. Und so fängt es immer wieder die Suche nach Gott an. Und Gott sagt, suchet mich, so werdet ihr leben. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Also wir müssen uns auf die Suche machen, da muss doch was dran sein. Da muss doch was sein, dass alle Menschen so das Monogramm Gottes in sich tragen, so eine Sehnsucht, ein Verlangen nach Gott in sich tragen. Da muss was dran sein. Kann unmöglich alles von selbst entstanden sein, die ganze Schöpfung. Selbst nicht einmal eine Büroklammer entsteht von selbst. Es sei denn jetzt diese wunderbare Schöpfung, so eine Ameise oder so ein Karnickel oder wenn du dich und mich an uns anschaust, was ist aus dem Menschen geworden? Gott ist unsichtbar, wird aber nach Römer 1, 20 an seinen Werken, an der Schöpfung wahrgenommen. Er wird nur wahrgenommen. Wahrgenommen. Aber die Natur gibt kein klares Bild von Gott. Der Mensch, und das ist, was der Mensch gemacht hat, alles, was sich irgendwie bewegt, keucht und kriecht, gleich zum Gott gemacht. Deshalb sind auch die ganzen ägyptischen, babylonischen und ja, alle Gottheiten immer irgendwie so ein Frosch als Gott, Krokodil als Gott, ein Vogel, Adler als Gott, der größte Adler, das muss Gott sein. Und das war ihre Sehnsucht. Aber Gott hat sich selbst offenbart. Und weißt du, wie Gott sich offenbart? Die erste Selbstoffenbarung Gottes, diese besondere Offenbarung Gottes, wie Gott sich den Menschen zeigt, Hebräer 11 ist eigentlich die Stufe, wie Gott sich offenbart. Zuerst redet Gott zu den Menschen. Abraham, geh aus Ur in Chaldea raus, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und damit beginnt die Gottesoffenbarung, dass Gott jemand ruft, raus aus dem Establishment, raus aus der Gesellschaft, raus aus den Traditionen, raus aus den Religionen, raus aus den Philosophien. Und jetzt will ich dir was zeigen. Und weißt du, wo Gott uns hinführt? In die Wüste, in die Leere, ins Nichts. Und jetzt beginnt er uns, mit uns zu reden, so Stück für Stück. Und es geht nicht so von heute auf morgen. Wenn Menschen Gott kennenlernen möchten, die möchten ganz schnell nach vorne kommen, hinknien, Hand auflegen, fertig. Jetzt bin ich fertig, noch getauft, noch ein bisschen gelernt werden, wie man in Sprachen betet. Und jetzt bist du fertig. 40 Jahre brauchst du mindestens, bis du umgepolt bist. Die Israeliten haben 40 Jahre gebraucht, bis sie aus Ägypten rauskamen. Und davor sind ja auch noch 10 Plagen gewesen. Und dann diese 10 Plagen absolviert und dann 40 Jahre durch die Wüste und dann erst durch den Jordan und dann erst ins gelobte Land. Es ist eine Tatsache, dass nach 40 Jahren erst der Mensch umgepolt ist. Also du weißt noch, wie viel du noch vor dir hast. Wie viel du noch vor dir hast. So, Gott ist mit dieser besonderen Offenbarung. Ja, Gott, Abraham hat zum Beispiel 17 Jahre gebraucht, bis er von Ur aus Chaldea rauskam, bis nach Haran. Weißt du, er hat Gott nicht gehorcht. Gott hat gesagt, trenn dich von deiner Freundschaft, von deiner Familie, von deinem Vaterhaus. Und was macht der gute Abraham? Der nimmt seinen Vater mit. Oh, sagt, oh, den alten Mann kann ich nicht zu Hause sitzen lassen. Gott hat ganz klar gesagt, trenn dich. Und wir entdecken Gott erst durch Trennung. Wenn wir uns trennen von dem Alten, von dem Bisherigen, von dem, was du immer geglaubt hast. Also es ist so wichtig, wenn du Gott kennenlernen willst, musst du dich von allem trennen. Für mich war ein großes Erlebnis. Ich habe Theologie studiert, ich habe gepredigt und so weiter. Und dann kam ich zu einem Punkt, wo ich dann kam doch einer, wo sagt, wo ich verteile Traktate, ich kenne ja diese Geschichte. Und dann kennst du Jesus. Und dann wurde mir gefragt, und dann kommt der gute Herr zurück, das war ein Engel. Ich habe den Mann nie gesehen und nie mehr wieder gesehen. Mein Herr, kennen Sie Jesus? Und ich bin nach Hause gegangen und bin in mir gegangen und ich habe gesagt, mein Gott, ich kenne dich gar nicht richtig. Ich glaube, dass ich dich kenne. Ich habe dich schon so oft erlebt. Aber wie du wirklich in deiner ganzen Fülle bist, in deiner ganzen Herrlichkeit, sag ich mir nicht. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, wie finde ich dich? Und dann war Beten und Fasten. Und ich habe zuerst mal das erste Mal mal 8 Tage gefastet, damit ich überhaupt fasten kann. Und dann habe ich gleich 40 Tage durchgemacht, um Gott gesucht und nach Gott gefragt, Herr, wer bist du? Und dann so vielleicht so 15. Tag fing Gott mit mir an zu sprechen, wie er vorher noch nie gesprochen hat. Plötzlich habe ich Impulse bekommen, Offenbarungen bekommen, Licht bekommen über Dinge. Ich habe schon die Bibel so gelesen und ich dachte, ich verstehe die Bibel, kenne die Bibel in- und auswendig. Und ich habe die Bibel schon x-mal durchgelesen gehabt. Und ich merkte in der Gegenwart Gottes, wenn du Gott suchst, dann bist du richtig doof. Kommst blind vor, kommst taub vor, kommst unwissend. Und dann fange ich an zu fragen, Herr, Heiliger Geist, lehre du mich. Heiliger Geist, lehre du mich jetzt. Und ich kam an einen Punkt, wo ich zuerst nichts mehr wusste. Ich wusste, dass ich nichts weiß. Das ist, was ich wusste. Und dann lehre du mich. Und dann hat Gott mir etwas gesagt, so ein Schlüsselerlebnis. Fang an, mein Wort zu lesen, als wenn du das aller erste Mal in die Hand nehmen würdest. Als wenn du noch nie die Bibel gelesen hättest. Fang an, wie ein Kind, kindlich, nicht kindisch, kindlich, die Bibel zu lesen. Und da fing ich an. Und plötzlich hat sich, wie bei einer Zwiebel, Stück für Stück aufgeschlossen. Fang an, kindlich die Bibel zu lesen. Und dann habe ich meine alte Bibel, wo ich schon alles angemalt und angestrichen und notiert, hatte Randnotizen zur Seite gelegt, mir eine neue Bibel gekauft. Und dann habe ich angefangen zu lesen, wie ein Kind, der zum ersten Mal das Buch in der Hand nimmt, noch nie die Bibel gelesen hat, noch nie was über Gott gehört hat, fing ich an, die Bibel zu lesen. Und dann hat Gott mir Stück für Stück aufgeschlossen, was alles in seinem Wort drinsteht. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe immer noch mehr Sehnsucht, ich habe Appetit bekommen, Gott zu entdecken. Wenn du mich heute fragst, kennst du Jesus? Ich sage, ja, ich kenne ihn. Aber alle Himmel könnte ich nicht fassen. Wie soll ich jetzt erklären? Und es, du musst reif werden. Du musst Hunger verlangen und bekommen nach der Wahrheit, um ein klares Bild von Gott zu bekommen. Und das ist durch Selbstoffenbarung bekommst du. Abraham hat durch die Selbstoffenbarung bekommen. Moses hat auch dieser brennende Busch. Der brennt schon die ganze Zeit, was soll's. Brennt. Ist komisch. Es gibt so Strohfeuer. Aber dieser Busch ist kein Strohfeuer. Der brennt schon den ganzen Nachmittag. Wir kennen jetzt seine Berufungsgeschichte. Und er sagte, ich muss jetzt hingehen. Die Schafe laufen mir nicht weg. Und guckt hin. Und dann plötzlich sagt eine Stimme, Moses. Er fühlt sich plötzlich von Gott erkannt. Von Gott entlarvt. Von Gott bloßgestellt. Moses, woher weiß der Mann im Busch, wie heiße? Moses! Und weißt du, was dann passiert? Ziehe deine Schuhe aus. Wenn du Gott begegnen willst, musst du deine alten Pantoffeln ausziehen. Weißt du, ich mag alte Schuhe, ich trage alte Schuhe. Und die halten bei mir 1 Jahr, 2 Jahre und 3 Jahre. Warum? Die sind so ausgedehnt, die sind so bequem, da fühlt man sich so wohl, der Fuß alles angepasst. Du weißt das ja. Und jetzt zieh die Schuhe aus. Zieh deine Gewohnheiten. Leg deine Gewohnheiten ab. Genau das gleiche wie beim Abraham. Komm aus Ur in Chaldea raus. Leg deine alten, das Bequeme, die Bequemlichkeit. Leg die zur Seite. Lass es liegen. Moses, zieh deine Schuhe aus. Ja, und dann kommt er. Und dann, wir kennen ja diese Berufungsgeschichte. Ich will nicht mehr groß drauf eingehen. Aber mir fällt hier etwas auf. Und dann fragt Moses, wer bist du? Wie heißt du, wenn ich jetzt zum Pharao gehe oder den Israeliten gehe? Wie heißt du? Wie soll ich den Leuten sagen, wer hat mich berufen? Wer hat mich gesandt? Wie heißt du? Und es ist interessant, wie Gott sich vorstellt, wie er heißt. Kennst du Gott? Kennst du Gott? Und weißt du, wie Gott sich dem Moses vorstellt? Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Was ist das für ein Name? Stell dir mal vor, ich würde kommen zu dir und würde sagen, Bruder, ich bin, der ich bin. Entweder bin ich ein Hochstapler oder halte dich für dumm. Ich bin, der ich bin. Es ist kein natürlicher Name. Ich bin, der ich bin. Und so stellt sich Gott vor. Das ist Gott. Ich bin, der ich bin. Mit diesem Namen kann man überhaupt nichts anfangen. Der hat gar keinen richtigen Namen. Ich bin, der ich bin. Kennst du irgendjemanden, der so heißt, ich bin, der ich bin? Bei euch in Afrika? Gibt's nicht. Oder bei euch irgendwo, in eurer Familie, Umgebung? Ich bin, der ich bin. So heißt niemand. So heißt ein Unbekannter. So heißt ein Undefinierbarer. Ich bin, der ich bin. Diesen Namen versteht kein Mensch. Ich bin, der ich bin. Es sei denn, der Heilige Geist offenbart uns. Und dann begreifen wir, dass wir, wer das ist. Ich bin, der ich bin. Gott ist, der er ist. Und da gibt es keine Deutung, gibt es keine Auslegung. Und wir sehen das auch beim Jesus und Heiligen Geist. Von Jesus heißt, ich bin alle Tage bei euch. Ich bin derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Also er ist der Daseinende, das ist Jesus, auch der Heilige Geist. Er wird bei euch bleiben ewiglich. Also die Gottheit ist, was es ist. Verrückt. Dieser Name hat Gott selbst offenbart. Ich bin, der ich bin. Das haben nicht die Juden erfunden. Die Juden wissen nicht einmal, wie man es ausschreibt. Wenn sie Gott schreiben, dann schreiben sie G, Haken, TT. Oder sonst mit Kürzel, weil sie nicht wissen, wie Gott richtig heißt. Kein Mensch kann das genau sagen. Dieser Name offenbart Gottheit als erstes. Das war die erste besondere Offenbarung Gottes. Ich bin, der ich bin. Weißt du, was das ist? Das ist ein Programm. Das drückt eine Vision aus. Immer derselbe, unwandelbare, unveränderliche. Ich bin, der ich immer bin, in jeder Situation. Das ist eine Herausforderung. Ich bin, der ich bin. Gott will. Kann jemand, schaltet eure Handys aus. Da klingelt es irgendwo. Gott will nur, dass wir ihn akzeptieren. Ich bin, der ich bin. Dass wir akzeptieren, dass er das ist. Nimmt mich so an, wie ich bin, sagt er. Nimmt mich an, dass ich nicht alle eure Gebete erhöre. Nimmt mich an, dass ich euch in jeder Lebenslage helfen kann. Nimmt mich an als den Starken, der den Schwachen mächtig ist. Rechnet mit mir, so wie ich bin. Vertraut mir, so wie ich bin. Ich bin, der ich bin. Wir müssen Gott nur akzeptieren, wie er ist. Mehr will er nicht. Er will nicht, dass du ihn erkennst, aber dass du begreifst, wie Gott sich Moses offenbart. Und das ist der rote Faden durch die gesamte Offenbarung. Nimmt mich so an, wie ich bin. Lasst mich so wirken, wie ich wirken möchte. Lasst mich euch führen, so wie ich euch führen möchte. Nicht wie ihr das machen wollt, sondern ich möchte es machen. Ich möchte es euch führen. Wir müssen nichts Genaues über Gott wissen. Könnt man auch nicht. Selbst wenn alle Computer betätigen würden. Er ist, der er ist. Das muss uns genügen. Wir brauchen da nicht mehr. Er ist, der er ist. Wenn wir anfangen würden, Gott zu verstehen, wir würden wahnsinnig werden, uns überfordern und uns übernehmen. Also nimm mich so an, wie ich bin. Gott ist ein Gott, der sich in jeder Situation anpasst. Ich bin, der ich bin. Ich bin dieser daseinende Gott. Immer das, was du brauchst. Wenn du Brot brauchst, ich bin Brot. Wenn du Wasser brauchst, ich bin Wasser. Wenn du Licht brauchst, ich bin Licht. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich Hilfe. Ich bin immer das, was du brauchst. Wenn du Trost brauchst, ich bin dein Trost. Wenn du Gesundheit brauchst, ich bin deine Gesundheit. Wenn du Freude brauchst, ich bin deine Freude. Wenn du Frieden brauchst, ich bin dein Frieden. Jesus sagt, ich bin. Wenn du Führung brauchst, ich bin der Weg. Wenn du Leben brauchst, er ist das Leben. Und Gott ist ein Gott der Verwandlung. Wenn der in dein Leben hineinkommt, wird aus Finsternis Licht, aus Traurigkeit Freude. Und wir merken, wenn Gott sich zurückzieht, dann ist nicht mehr das, was es sein sollte. Dann ist dein Leben nicht mehr das, was es sein sollte, wovon du geträumt hast, gehofft und geglaubt hast. Wenn Gott sich zurückzieht, nur eine Sekunde haben wir Hölle. Und Himmel ist immer da, wo Gott sein kann. Und Hölle ist da, wo Gott nicht da ist. Also wir brauchen da nicht an bestimmte Plätze warten, dass irgendwo da ein Abgrund in Gehenna oder im Kidron-Tal, dass dort die Hölle ist. Hölle ist überall da, wo Gott nicht ist. Nicht hinkommt, nicht reingelassen wird, nicht eingeladen wird, nicht erwünscht wird. Dort ist Hölle. Wenn Gott sich zurückzieht, nur eine Sekunde, wir haben Katastrophe, wir haben Krise, wir haben Depression. So, und das ist Gott. Das sind diese Erscheinungsgottes. Wenn Gott aber da ist, Herr, ich wusste nicht, dass du da warst, hat Jakob gesagt. Auf der Flucht, in der Not, da ist Himmel auf Erden. Da ist diese Himmelsleiter, da gehen die Engel Gottes auf und ab. Wenn Gott da ist, ist Freude da, ist Hoffnung da, ist Glaube da. Für uns, wie erlebe ich Gott? Wenn ich Korintherbrief lese, im Korintherbrief heißt es, und Gott erhascht sie in aller ganzen Weisheit, die Philosophen damals und so weiter. Also als sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und da heißt es, die göttliche Torheit ist weiser als die ganze Weisheit der Menschen zusammen. Gott erscheint uns. Und jetzt, wie begegnet Gott uns und wie können wir Gott kennenlernen? Genauso wie Jesus in diese Welt kam, als Baby. Gott kommt sehr schwach zu uns. Deshalb heißt es in der Bibel, was ihr der Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan. Gott kommt nicht als Herrgott. Weißt du, die Juden haben sich Gott vorgestellt, der Messias wird kommen und der wird die Römer rausschmeißen, der wird den Tempel putzen und der wird alles machen. Was hat er rausgeschmissen? Die Juden hat er aus dem Tempel rausgeschmissen, die ganzen Händler. Sagt, weg mit euch! Den ganzen Wechsler hat den Tempel geheiligt. Nicht von den Römern, sondern von den abgefallenen Frommen. Von denen hat er den Tempel gereinigt. Also total anders. Wir dachten, er würde Israel erlösen, haben die Emmaus-Jünger gesagt, auf ihrem Weg, auf der Diskussion. Wir dachten, und deshalb ist das große Problem, wir verstehen Gott nicht, weil wir uns Gott vorstellen, so als eine Wolke. Als eine Kraft, die haut alle um. Weißt du, so stellen wir Gott uns vor. Nein, da haut es niemand um, da bleiben alle auf die Füße stehen, die bleiben vor Gott stehen und Gott kommt ganz anders. Elia, der wartet auf den Herrn. Du wartest auch auf den Herrn. Wie begegnet Gott uns? Da kam ein Donner. Und in der Bibel heißt es, und er war nicht im Donner. Hat es nicht immer gedonnert, als Gott kam? Dann kam Feuer. Aber Gott war nicht im Feuer. Ja, normalerweise hat er immer Feuer vom Himmel geschickt. So hatte sich Gott immer offenbart in der Bibel. Aber er kam nicht so mit Feuer. Dann kam ein Sturm. Da ging vorüber, aber Gott war nicht da. Er war fast frustriert. Alle die Zeichen, die für Gott sprechen, dass er gegenwärtig ist, sie sind nicht da. Und deshalb, ich sage euch, wir lesen die Bibel. Und Elia steht auch da. Herr, wo bist du? Also Donner nichts, Feuer nichts, Erdbeben nichts, Sturm nichts. Und weißt du, wo Gott war? In einem leisen Säuseln. In der Stille. In diesem leisen Säuseln. Total anders. Und deshalb, wenn Gott uns begegnet, begegnet uns nie so, wie wir gewohnt sind, Gott zu begegnen. Er kommt nicht mit Glanz und Gloria. Sondern weißt du, wie der liebe Gott zu uns kommt? Genauso wie Jesus nach Jerusalem einzog, mit einem Esel. Und die Unmündigen haben gerufen, Hosianna. Die Unmündigen. Und die kleinen Kinder, die haben es kapiert. Ich sage euch, Darren und Kinder, die sagen die Weisheit, die kennt ja die Geschichte des Kaisers Kleider. Die sahen. Und die haben es erkannt. Hosianna, gelobt sei der, da kommt, im Namen des Herrn. Aber die Philosophen, die Theologen, verbiete ihnen das ganze Geschrei da und das ganze Getümmel, verbiete ihnen in dem leisen Säuseln, da war Gott gegenwärtig. Nachts, wenn du schläfst, ist Gott gegenwärtig. Wenn du fertig bist, in der Schwachheit, offenbart sich Paulus, er glaubt Gott, er kennt Gott. Also wenn irgendjemand Gott kannte, war der Apostel Paulus. Ich habe dreimal gebetet. Nichts passiert. Muss vorstellen. Dreimal habe ich gebetet. Nichts passiert. Und weißt du, was dann Gott ganz zusammen sagt? Lieber mein Kind, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist, und das ist diese Kraft Gottes, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wer ist Gott? Am liebsten arbeitet er im Verborgenen, in der Schwachheit, in dem Niedrigen. Was nichts ist, hat er sich erwählt, damit er das Allerhöchste rausstellen kann in dem, was nichts ist. Wo ist Gott? Er ist ja allwissend, mit niemandem zu vergleichen. Wo ist Gott? Weißt du, Gott ist so gewaltig, dass er sogar alle meine Haare nummeriert hat. Steht in der Bibel. Alle meine Haare sind nummeriert. Jedes Mal, wenn ich im Kamm ausbürste, mein Kamm, dann weiß ich, er hat es genau abgezählt, wie viel noch dran sind oder drauf sind. Gott kennt sogar jedes Detail. Und doch, mit wem ist er zu vergleichen? Wie erfahren wir Gott? wie erfahre ich ihn? Er ist, der er ist. Und er bleibt, der er schon immer gewesen ist. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Der Gott der Bibel wird nicht gedacht oder erdacht. Und das ist dieses Besondere. Der Gott der Bibel, wie wir ihn in der Bibel kennen, und das ist die Offenbarung Gottes, der wird erlebt in der Niedrigkeit, der wird erlebt in der Höhe, der wird auf allen Ebenen erlebt. Und mit allen positiven und negativen Seiten, Gott wird erlebt. Gott wird erlebt, wie David gesalbt wird, wie er auf den Thron kommt und dann wieder abgesetzt wird von seinem eigenen Sohn, wie er dann gejagt wird und dann, wie er wieder zurückkommt nach Jerusalem. So erlebt man Gott rauf und ab. Durch das ganze Auf und Ab in unserem Leben, da erleben wir Gott. Er wird nicht gedacht. Die Menschen der Bibel haben nicht sich Gott ausgedacht. Und deshalb, wenn du die Bibel sehr aufmerksam studierst, da ist kein gedachter Gott, kein philosophischer Gott, wie die Griechen es gehabt haben. Der Gott des Judentums, der Bibel, ist ein erlebter Gott. Ein erlebter Gott. In Höhen und Tiefen. Und das ist nur David, was ich vorhin sagte, aber ich könnte alle anderen Propheten, sogar das Volk Israel. Weißt du, wir können über das Volk Israel denken, wie wir wollen. Wir reden von dem Knecht Gottes. Und für mich persönlich ist Israel so eine Lektion für uns. Von Anfang bis zu der Wiederkunft Jesu ist es erlebt Tiefen und Höhen. Tiefen und Höhen. Ich glaube an Gott. Und das möchte ich sagen, auch wenn ich nichts fühle, er ist da. Er ist da. Auch in solch einer dunklen Stunde. Gott ist da, auch wenn ich nichts sehe. So wie die Sonne, auch wenn ich im Keller bin. Der Gott der Bibel wurde nicht erdacht, sondern er hat sich offenbart, und zwar durch seinen Sohn Jesus Christus. Amen. Offenbart und verklärt vom Heiligen Geist. Und durch seinen Sohn Jesus hat Gott zu uns gesprochen. Das ist das Große, dass Gott zu uns durch Jesus gesprochen hat. Und dieser Knecht Israel ist so ein Bild, dem Volk Gottes wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jonas. Auf der Flucht vor Gott, Gott holt zurück, Gott bringt wieder in die Berufung und setzt sie wieder ein. Das ist diese komische Geschichte und du bist machtlos. Und der Herr verschaffte einen Regenwurm, der Herr verschaffte einen Rizinus, der Herr verschaffte den Ostwind, der Herr machte das alles. Alles ist, was Gott wirkt und du erlebst nur. Es geht so an dir vorbei. Du siehst es. Du bist traurig vielleicht und glücklich, beides zusammen. Gott erlebt man durch Gott selbst. Durch Gott selbst. Wir brauchen diese Erfahrung Gottes, dass Gott uns selbst begegnet. Alles, was mein Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen. Wir müssen also das erleben, was Gott uns gibt. Das ist jetzt dran. Und du kannst dich nicht raussuchen. Also Israel konnte sich nicht raussuchen. Jonah konnte sich nicht raussuchen. Kein Mensch kann sich raussuchen, was jetzt passieren soll als nächstes. Es kommt, wie Gott es will. Jonah bekommt den Auftrag und sagt, nein, Gott, bitte, 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 such dir jemand anders, nicht mich. Warum muss ich als Jude zur Welt kommen? Oder warum muss ich als Christ? Warum das alles, verstehst du? Und dann diese Verfolgung, diese Bedrängnis und diese Not und dieses Elend. Warum das alles? Tarsis, Spanien, das ist meine Richtung. Und Gott verschafft einen Sturm. Gott bringt uns an dem Punkt, wo er uns haben will, ob du drin willst oder nicht. Das ist Gott. Ich bin keine Marionette. Aber weißt du, jetzt habe ich 3 Tage gepredigt und die Leute sind alle in Sack und Asche und tun Buße und bekehren sich ganz Nineveh, der König und der Esel, alle miteinander beten zu Gott, die Tiere fasteten mit. Und der Jonas sagt, jetzt wollen wir mal sehen, jetzt warte ich auf ein Erdbeben. Jetzt soll die Erde schütteln und Nineveh soll untergehen. Und was macht Gott, statt dass Nineveh untergeht? Er lässt einen Rizinus wachsen. Er braucht so Sonnenschirm. Weißt du, oh Gott, ich danke dir, oh, dass du mir hilfst, zuzuschauen, zuzusehen, was jetzt passiert. Und er ist so dankbar. Tag später kommt dieser Wurm, den Gott verschafft. In meiner Bibel sagt, Gott verschaffte. Und Jonah wurde grantig, böse. Und das ist, wie Gott an uns arbeitet, wie Gott uns erzieht. Das ist, wie er uns belehrt. Das ist Bibelschule. Bibelschule ist nicht, dass du auf irgendeiner Fakultät sitzt und sagst, lass uns mitschreiben, nur mitnotieren. Nein, bei Gott wird nichts mitnotiert, da wird's erlebt. Da wird's erlebt. Gott wird's erlebt. Die Gnade wird erlebt. Führung wird erlebt. Herrlichkeit wird erlebt. Gottes Gegenwart wird erlebt. Von wegen mitschreiben, kommst gar nicht so schnell mitschreiben, was du alles erlebst tagsüber mit Gott. Wenn du richtig mit Gott wandelst, da hast du jede Stunde was erlebt. Was nicht von Gott ist, das führt auch nicht zu Gott. Also Gott schafft es in unserem Leben, der schafft es beim Jona da. In Philipper Kapitel 2, Vers 6. Obwohl er, also Jesus, Gott gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf sein Vorrecht. Nein, er verzichtete darauf, wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns. Also du siehst, das ist Gottes Arbeitsweise, wie Gott uns begegnet. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Gott wurde Mensch, wie das kleine Baby, wie ein Kind. Jesus hat und so weiter, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Er hat sich erniedrigt. Schau dir einen Menschen, der ganz tief unten ist. Deshalb sagt er, was ihr den Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan. Gott wurde Mensch. Greifbar, fassbar, begreifbar, erfahrbar, verständlich in Jesus Christus hier. Und durch Jesus ist Gott eine Person geworden, eine menschliche Person, Menschensohn, Gottessohn. Durch Jesus hast du jetzt ein Gegenüber. Also, ich habe lange Zeit, und ich habe immer wieder noch Probleme, wenn ich Gott sage. Weiß nicht, was ist das? Weißt du, und das auch das Wort Gott. Das ist ein germanisches Wort. Hat nichts mit dem Gott zu tun. Weißt du, die Griechen haben dann Zeus und Jupiter, und die Römer haben Jupiter gehabt. Und die Ägypter haben den obersten Gott Re gehabt. Und so weiter. So, wer ist dieser Gott? Jesus hat uns den Vater vorgestellt. Und er sagt, der Vater hat mich geschickt. Und wenn ihr betet, sollt ihr also beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Wir sind manchmal böse auf die Moslems, wenn die Allah sagen. Es ist genauso schlecht und genauso gut, als wenn du Gott sagst hier heute bei uns. Gott. Das Einzige, was wir jetzt wissen, und die Engel kamen, Immanuel, du sollst ihn Immanuel nennen. Und dann, das war nicht das der Fall, dann hat der Engel gesagt zu Josef, und du sollst ihn Jesus nennen. Aber wenn ich jetzt Gott oder Allah oder Jupiter oder alles, das ist immer der oberste, der allerhöchste Gott, das allerhöchste Wesen, das gedachte Wesen. Aber Gott hat sich offenbart. Und ihn erlebst du im Geist, den erlebst du in der Wahrheit. Christus ist ins Fleisch gekommen, er kommt in deinem Herzen, plötzlich bist du sicher, er lebt nicht im Himmel, er lebt in mir. Er ist in meinem Herzen gekommen. Ich bin der Daseinende Gott. Ich bin der Daseinende Gott. Ich bin immer da. Ich bin für die Hindus da. Ich bin für die Araber da. Ich bin für die Chinesen da. Ich bin für die Afrikaner da. Ich bin für die Deutschen und Europäer da. Ich bin für alle Menschen da. Ich bin der Daseinende Gott. Alles, was Kinder heißt auf Erden, er ist der Vater. Da kommen wir in eine Phase hinein, wo wir Schwierigkeiten mit unserem Denken bekommen. Gott ist Vater für alles, was Kinder heißt auf Erden. Bist du ein Kind? Ich meine jetzt nicht Gottes Kind. Du bist doch bestimmt Vater und Mutter. Du hast keinen richtigen Vater vielleicht gehabt. Macht nichts. Aber du bist von irgendjemand gezeugt worden. Auch wenn du sagst Erzeuger. Irgendjemand hat dich geboren. Du hast Vater und Mutter. Aber Gott ist der rechte Vater für alles, was Kinder heißt auf Erden. Du kommst aus der Schatulle Gottes und Gott hat dich gewollt. Ein anderes Problem haben wir mit Jesus. Jesus ist ohne Vater und ohne Mutter. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Er ist Gott ebenbildlich. Er hielt es nicht als Raub, Gott gleich zu sein. Aber ich gehe nicht auf diese theologische Frage ein. Gott hat uns ein Gegenüber geschenkt in Jesus Christus. Er ist der Daseinende Gott heute. Und was Gott will eigentlich, dass du ihn akzeptierst. Seinen Sohn. Und deshalb heißt, wie viele ihn aufnahmen, Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, jetzt nicht nur Menschenkind, sondern Gotteskind zu werden. Gott ist der, wo er sagt, ich bin, der ich bin. Das Einzige, was Gott von dir und von mir möchte, akzeptier mich bitte. Akzeptiere mich, dass ich so handle, wie ich handle. Dass ich manchmal die Leute mehr segne als die anderen. Ich bin manchmal so böse. Ich sage, Gott, warum machst du in Südamerika so viel Zeichen und Wunder und bei uns nichts? Und wir sitzen auf dem Trocknen manchmal. Und wir warten auf den Regen, auf Erweckung und so weiter. Und die anderen, die eigentlich nicht verdient hätten, nicht so weit sind und nicht so anständig und nicht so brav sind, die überschüttest du mit Herrlichkeit. Ist es nicht ungerecht? Und dann sagt er, akzeptier mich, dass ich die jetzt mal liebe. Nächstes Mal kommt ihr dran. Ich bin für euch da, sagt Jesus. Ich liebe euch, auch wenn ich euch nicht jetzt gerade mit Herrlichkeiten überschicke. Dem bringst du alle Geschenke, dem dienst du, dem Lumpen. Das, weißt du, was ich festgestellt habe? Gerade in Russland. Ich bin so böse über Russland. Gott segne. Weißt du, wir hier haben Anträge gestellt für Radioprogramme und so weiter und für Fernsehprogramme. Bis heute sind die Christen nicht im Fernsehen. In Russland, in Moskau, das dritte Programm, Fernsehprogramm, ist ein christliches Programm, 24 Stunden lang. Muss vorstellen, ein atheistisches Land hält es nicht für möglich. Diese Spitzbuben, die Kommunisten, die den Sender da aufgebaut haben, die kriegen's. Und wir kämpfen und beten, Herr, schick Erweckung, eine Feuerkonferenz nach der anderen. Was kommt? Nicht einmal eine richtige Asche kriegen wir. Und die, weißt du, uns geht's wie dem verlorenen Sohn. Und der, verstehst, mir hast du nichts gegeben und dem Lumpen. Du musst anschauen, die Menschen, die am unwürdigsten sind, und die, wenn dann die Zeit, ihre Zeit gekommen ist, Gott wendet sich da mit denen, wenn ich an Hathaway denke und so weiter, der durchzieht das ganze Land und macht ein Fernsehprogramm und überträgt den ganzen Gottesdienst im Fernsehen. Wo ist das bei uns in Deutschland möglich, wo man Fernsehprogramme, wo man Gottesdienst überträgt? Wir waren selbst in Perm, unsere Gottesdienste wurden im Fernsehen ausgetragen oder ausgestrahlt und etwa 4 Millionen Leute haben diese Sendungen in dieser Perm-Region, Lokalsender gesehen. Und das eine ganze Woche lang. In Deutschland gar nicht denkbar. Ich kann es gar nicht bezahlen. Und das alles kostenlos. Komisch. Unfassbar. Die segnest du. Glaubt an mich, sagt Gott. Ich mache schon richtig. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was jetzt dran ist. Ich weiß, worauf es jetzt ankommt. Nehmt mich einfach so an. Akzeptiert das. Wer ist Gott? Gott will akzeptiert werden. Mehr will er nicht von dir und von mir. Rechnet mit mir einfach so und so weiter. Er will, dass wir uns zu Gott bekennen, ob wir es verstehen oder nicht verstehen. Hab mich lieb. Hast du mich lieb, Petrus? Betet mich nur an, verehrt mich, gehorcht mir, folgt mir. Lasst euch von mir führen und leiten. Das ist alles, was ich will. Ich will nicht viel von euch. So akzeptiere, dass es jetzt gerade das ist, was jetzt ist. Also, ich bin, der ich bin. Also, das ist, wenn du jetzt nach Hause gehst, denk drüber nach. Ich bin, der ich bin. Lass es dir genügen. Wie heißt es in der Bibel einmal? Und ich, wenn ich dann am Mittwoch über Sorgen spreche, wenn ihr Kleidung und Nahrung habt, lasst euch genügen. Wenn ihr Dach über dem Kopf habt, noch zusätzlich, lasst euch genügen. Lasst dir genügen, dass du im Gottesdienst sein kannst. Ob du alles verstehst oder nicht verstehst. Weißt du, ich habe so oft nachgedacht, was bringt mir mein Gottesdienstbesuch? Warum soll ich in den Gottesdienst gehen? Ich denke nur, unseren alten Bruder, der hat nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen mit 98 Jahren, oder nicht 98, aber mit 95 Jahren, als er noch in unseren Gottesdienst kam, der saß da. Und habe ich gesagt, Bruno, du hörst doch nichts. Warum kommst du in den Gottesdienst? Du lässt dich da extra chauffieren in den Gottesdienst. Sagt er, weißt du, ich möchte nur in der Gegenwart Gottes sein. Der wollte nichts von Gott. Der wollte nur in der Gegenwart Gottes sein. Und das ist viel mehr wert, als wenn du alles verstehst und alles begreifst und alles mitbekommst. Und meistens ist es so, wenn du was mitbekommst, der Teufel öffnet dir die Augen. Du siehst immer die Fehler, die Mängel, das, was nicht so ist. Und weißt du, wenn du was mitbekommst. Aber er wollte nur in der Gegenwart Gottes sein. So wie David einmal sagt, ich möchte nicht in den Palästen der Gottlosen wohnen, sondern Torhüter in deinem Hause sein. Torhüter in deinem Hause sein. Und begnüg dich, dass Gott da ist. Wir sollten lernen, Gott zu akzeptieren, wie er ist, was er tut. Und vielleicht will er, dass du heute Abend etwas verstehst, dann spitz die Ohren. Wenn du ihn hören möchtest, ihn begreifen möchtest, spüren möchtest. Wenn Gott uns begegnet, sowieso übersteigt alles Fassungsvermögen von uns. So, er ist da und er möchte, dass du auch da bist. Und da treffen wir uns. Da treffen wir uns. Noch ein paar Gedanken, was Gott alles macht und wer Gott ist. Gott sagt, ich will vor dir hergehen. Das ist also, was Gott macht. Gott geht immer vor uns her. Wir werden Gott nie von vorne sehen, sondern immer, Gott ist mir vorangegangen. Hat immer einen Vorsprung. Er ist immer unser Vordermann. Und ein Gedanke, der mir groß geworden ist hier in der Vorbereitung, Gott plus du, Gott plus ich. Gott ist dieser Führer, er weiß den Weg, er war schon überall da, wo du hingehen willst, und er sagt, ich möchte dich dort erwarten. Und wir haben alle ein Appointment, eine Verabredung mit Gott. Gott wartet auf Moses auf dem Sinai. Da hat er 40 Jahre gewartet, bis der Kerl ankommt. Und dann ist er soweit und dann begegnet er ihm. Und als er dann Israel führt, Israel musste extra diesen Umweg machen, weil er eine Verabredung mit Gott hatte. Gott, wenn du dieses Volk rausführst aus Ägypten, wir treffen uns in der Wüste. Dort an diesem Berg Gottes. Elia, dem Berg Gottes. Wir haben eine Verabredung. Und dort erwartet uns Gott. So wie Jesus sagt, geht nach Galiläa, seinen Jüngern. Und dort hat er in Galiläa seine Jünger erwartet. Und als sie dort ankamen, wie geht's weiter? Dann sehen sie schon Fisch und Brot, schon alles fertig, parat. Das Essen ist schon da. Und er sagt, zuerst fragt er, habt ihr was zu essen? Und bevor Petrus antworten kann, ja Herr, oder wir werden versuchen, was zu fischen, ist schon Brot und Fisch, geröstetes Brot und gerösteter Fisch, schon alles auf dem Feuer da. Greift zu. Der Herr hat uns erwartet. Der Herr erwartet uns in unseren Situationen, wo wir auch immer sind. Er ist immer da für uns. Immer schon dort, wo wir hinkommen. Einfach da. Seit Jesus, er ist immer uns vorausgegangen, in alle Situationen. Du bist Gott nicht gleichgültig, sondern Gott hat ein sehr starkes Interesse an dir. Er sieht dich, wie du wirklich bist. Und wegen Jesus kannst du es, oder durch Jesus und den Heiligen Geist zusammen, kannst du mit Gott als Vater reden. Ich möchte nur schnell, ganz schnell noch ein paar Bibelworte zitieren, Jesaja 40. Gott ist der Herr der ganzen Schöpfung und der ganzen Geschichte. Wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des, Jesaja 40, wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen, mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen? Wer kann dem Boden, der die Erde bedeckt, ihm einen Eimer füllen oder die Berge und Hügel auf der Waage wiegen? Und wer kann dem Schöpfer der Erde Vorschriften machen? Für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen auf der Waagschale. Alle Völker vor ihm sind nichts. Also, du und ich, wir dienen einem großen Gott. Begreife das. Und das ist schon überall da. Dann Vers 22, Jesaja 40. Gott, der Herr, thront hoch über der Erde, so dass die Menschen für ihn so klein sind wie Heuschrecken. Und jetzt versucht, jetzt musst du vorstellen, du bist eine Ameise. Und du begegnest einem Elefanten. Und du musst jetzt diesen Elefanten beschreiben. Dann sagst du, das ist ein Klotz. So eine Säule. Oder du siehst den Schwanz oder den Rüssel und du siehst immer nur irgendetwas von diesem Elefanten. Aber du kannst als Ameise den Elefanten nie richtig begreifen, erfassen und dann noch geschweige denn beschreiben. Uns geht's wie Christoph Kolumbus. Wir fahren los und das ist Glaube für mich, wie beim Christoph Kolumbus. Ich fahre los, Christoph Kolumbus fuhr los, wusste nicht, wohin er fährt. Und als er dort war, wusste er nicht, wo er ist. Und als er nach Hause kam, konnte er nicht sagen, wo er gewesen ist. Das ist Gott. Und das ist der Glaube. Und wenn du nach Hause kommst und dann die Leute fragen, ja, was haben sie gemacht? Ja, ich habe gebetet, das war alles. Ich habe Gottes Wort zugehört. Ich war in der Gegenwart des Herrn. Ich war im Hause des Herrn. Aber mehr kannst du auch nicht sagen. Wer kann mit Gott aufnehmen? Vers 26. Seht nur in der Höhe, Jesaja 40. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er, der Herr, lässt sie alle aufmarschieren. Das ganze unermessliche Heer. Jeder von ihnen ruft er mit Namen. Ich muss vorstellen, diese Milliarden und Milliarden und Abermilliarden von Sternen ruft er mit Namen. Orion, komm her! Und der ist schon da. Oder wie diese Sterne auch alle heißen. Wir geben Nummern und Zahlen. Aber er ruft sie alle her und er kennt sie und so weiß sogar noch, was drauf ist. Was dort passiert. Jeder von ihnen ruft er einzeln mit Namen und keiner bleibt ihm fern, wenn er der Mächtige und Gewaltige sie ruft. Dein Vater, mein Vater, unser Vater ist der Allmächtige, der diese Sterne dirigiert. Wenn er das kann, kann er alles andere auch. Das ist der Herr. Amos Kapitel 5, Vers 8. Er hat das sieben Gestirn und den Orion geschaffen. Er lässt aus Dunkel Licht werden und aus Licht wieder Dunkelheit. Er ruft das Wasser aus dem Meer und lässt es auf der Erde herabregnen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Herr ist sein Name. Weißt du, was Herr ist? hat alles unter Kontrolle, hat alles im Griff. Auch wenn die Menschen mit ihren Abgasen vielleicht alles durcheinander bringen, die ganze Schöpfung, Gott sagt Stopp und dann stoppt's. Und dann ist aus mit dieser Welt. Und dann beginnt ein neuer Prozess. Und dann kommt wieder die Eiszeit. Einstein wurde mal gefragt, mit welchen Waffen werden Sie im Dritten Weltkrieg kämpfen? Dann sagte er, ich weiß es nicht. Aber im Vierten werden Sie mit den Steinen wieder kämpfen. Also, Gott macht es. Lass doch die Menschen. Die können die Erde nicht zerstören. Die Bibel sagt, Gott wird die Erde reinigen von denen, die die Erde zerstörten. Er ist Herr. Psalm 146, Vers 6. Der Herr hat die ganze Erde geschaffen, den Himmel, die Erde, das Meer, samt allen Geschöpfen, die dort leben. Seine Treue ist unwandelbar. Psalm 104, Vers 1 und ein paar Verse bis Vers 30, aber ich lese nicht alles. Den Herrn will ich preisen. Herr, mein Gott, wie groß bist du in Hoheit und Pracht, in Licht gehüllt, Herr. Was für Wunder hast du vollbracht. Alles, was du geordnet hast, ist wunderbar. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Es wimmelt von Lebewesen. Gott hat nicht Tod geschaffen, Gott hat Leben geschaffen. Es wimmelt von Lebewesen. Vers 29. Und jetzt kommt, wo kommen die ganzen Krisen her? Wo kommen die ganzen Katastrophen? Tsunamis, Erdbeben, Kriege, Mord und Totschlag. Wenn du dich abwendest, wenn du nur den Rücken kehrst, wenn du nur wegschaust, wenn du dich abwendest, Psalm 104, Vers 29, sind sie verstört. Wenn du den Lebenshauch zurücknimmst, kommen sie um und werden zu Staub. Schickst du aufs Neue deinen Atem, blast du mal nur rein, Gott, so entsteht wieder Leben. Geschwister, und das ist die Allmacht Gottes. Ich habe keine Sorge für diese Welt. Diese Welt ist Gottes Welt. Amen. Die Erde gehört dem Herrn. Alles, was da drauf ist. Und wenn jetzt Arten aussterben, und sterben jeden Tag so viele Arten aus, kein Problem für Gott. Er macht, und sie kommen wieder nach dem Bibelwort. Und sogar noch mehr als da gewesen ist. Die kommen plötzlich. Plötzlich lebt die Wüste, blüht die Wüste. Also sie kommen aufs Neue, aus deinem Atem und entsteht Leben wieder. Du gibst der Erde ein neues Gesicht. Das ist Gott. Das ist unser Gott. Deshalb auch mit meinem Leben, wenn Gott in meinem Leben hineinpustet, wenn Gott sich in meinem Leben hinein offenbart, das, was nichts ist, was alles kaputt ist, was alles am Ende ist, was alles zerstört ist, was alles geraubt ist, was alles geplündert ist, ich warte nicht, dass irgendetwas wieder zurückkommt, sondern Gott pustet und es entsteht die Herrlichkeit Gottes, wie ich noch nie gewesen bin. Wiederherstellung, das ist Bekehrung, das ist Wiedergeburt. Wiedergeburt ist neues Leben. Aus der Raupe wird ein Schmetterling. Ist das nicht großartig? Gott pustet und dieser Kokon entpuppt sich und fliegt davon. Und dann guckt die dumme Raupe, wo ist der? Wo ist mein Eigentümer geblieben? Oder mein Eigner? Wo ist mein Boss geblieben? Wo ist meine Persönlichkeit geblieben? Die Raupe bleibt hier, der Körper bleibt hier und der Schmetterling lebt in neuen Dimensionen weiter. Dieser Gott hält und führt und versorgt. Jeremia 32, Vers 17 und 18. Ach Herr, unser Gott, durch deine gewaltige Kraft und Macht hast du Himmel und Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Halleluja, das ist unser Gott. Nichts ist dir unmöglich. Jesaja 32. Du erweist Liebe und Treue über Tausende von Generationen hin. Du großer, starker Gott, du Herr der ganzen Welt, groß sind deine Pläne und machtvoll sind deine Taten. Preis Gott, das ist Gott. Ist das nicht großartig? Kannst du das verstehen? Und dem darfst du dienen. Zuerst mal muss der Vater das Kind annehmen. Das ist ganz arg wichtig. So viele Väter akzeptieren nicht ihre Kinder. Weißt du, und deshalb ist es, alles Schwindel nur. Alles nur Lüge. Weißt du, dann, wenn so ein Kind geboren ist, das sieht aus wie der Vater. Der sieht aus wie der Vater. Warum nicht wie die Mutter? Die Mutter weiß, das ist mein Kind. Ich habe das Kind geboren. Aber der Vater muss annehmen. Sieht aus wie der Vater. Hast du es nicht schon gehört? Sieht aus wie der Vater. Weißt du, und Gott nimmt dich an. Und alle Engel sagen, das sieht aus wie der Vater. Und die Gläubigen sagen, das sieht aus wie der Vater. Jesus, der Sohn Gottes. Durch ihn haben wir diese Art bekommen. Und die gucken an, genauso wie der Herr Jesus. Wir sehen noch nicht aus, aber wir müssen werden. Und weißt du, bis ein Mensch wird, wie lange das braucht? 9 Monate. Von der Zeugung bis zur Geburt. Das geht auch nicht so schnell. Und deshalb, Gott zu entdecken, Geschwister, lasst uns Zeit. Gott zu entdecken. Es braucht Zeit. Es braucht sehr viel Zeit. Es gibt noch so viele Verse und so weiter. Worte Gottes. Ich möchte das nur überfliegen. Und ich möchte euch einladen, Gott zu entdecken. Weißt du, das, was nützt es, wenn wir so viel über Gott wissen und so weiter? Wir wollen uns an Gott binden heute Abend. Weißt du, wie so ein Berg, ich weiß nicht, ob du schon eine Bergtour gemacht hast, bei einer Bergtour, da wird man angeseilt am Bergführer. Seil dich an Gott an. Fang das an. Am Anfang zieht's. Aber weißt du, und du sagst, es ist alles unnötig. Diese feste Bindung an Gott. Wir brauchen eine ganz feste Bindung an Gott. Ganz feste Bindung. Weißt du, am Anfang brauchst du, aber weh, du rutschst mal aus. Wir sind mit meiner Familie in St. Moritz mal so über Gletscher, oder dort im Gletschergebirge da gewandert, über Gletscher. Aber jeder musste angebunden sein. Auch die Kinder. Und die sind so, dann muss man über Felsklippen gehen und springen und so weiter. Und dann, der Bergführer hat sie rübergebracht, aber alle mussten angeseilt werden. Deshalb ist so wichtig, Geschwister, dass wir angeseilt sind. Und weißt du an was? An Jesus und Heiliger Geist. Angeseilt an Jesus und Heiliger Geist. Das sind die zwei Bergführer. Und weißt du, der eine ist vorne, Jesus ist vorne und der Heilige Geist ist hinten. Falls einer doch noch zurückbleibt, falls einer doch noch ausrutscht, falls einer doch noch daneben tritt, dann hilft er mit seinem sanftmütigen Geist zurecht und zieht uns wieder hoch. Das ist Jesus, vorne und hinten. Deshalb haben wir haben die Gottheit in doppelter Form bekommen, vorne und hinten, damit ja keiner das Ziel verfehlt. Damit keiner da hinten bleibe. So wie die Wolkensäule. Die Wolkensäule ging zeitlang vor Israel durch das Meer. Aber dann irgendwo in der Mitte drehte sich und dann war plötzlich die Wolkensäule hinter Israel. Und dann gingen sie durch das Meer und hinter ihnen die Ägypter. Da war zwischen Israel und Ägypter diese Wolkensäule, diese trennende Hand Gottes. Gott geht nicht nur vor uns, dieser Vater, er geht auch manchmal hinter uns. Und manchmal müssen wir ganz allein marschieren. Gott sagt, jetzt geht mal durch, schön durchs Meer. Ich habe euch bis in die Hälfte reingeführt, die andere Hälfte müsst ihr selber machen. Und genau so war es bei Israel. Die andere Hälfte macht ihr jetzt. Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Schau nach vorne und geh nach vorne. Leb nach vorne. Glaub nach vorne. Bet nach vorne. Denk nach vorne. Arbeite nach vorne. Gott steht hinter uns. Es gibt Situationen, wo Gott vor uns geht. Und es gibt Situationen, wo Gott hinter uns geht. Und wenn du manchmal von Gott nichts fühlst und denkst, das muss zum Gericht gehen, wie dieser Bursche da im Temuswara und eine Anzeige erstatten, dann geht Gott vor dir. Also hinter dir. Dann sagt er, geh mal durch, alle durch. Ich muss noch eine andere Sache erledigen. Noch die Ägypter. Mit denen muss ich noch fertig werden. So, mit den Ägypter. Bist du angeseilt an Gott, an den Ewigen? Noch ein Gedanke, als ich heute noch so gebetet habe und den letzten Schliff der Predigt gegeben habe, was macht Gott? Gott schenkt dem Demütigen Gnade und du kannst Gott vertrauen. Und dann kam mir ein Gedanke und den möchte ich noch ganz kurz, vielleicht ist jemand da, der braucht es, ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Bei uns zu Hause oder ja auch hier in Deutschland, so als wir nach Deutschland kamen, gab es, weißt du, wenn du noch nicht genug Geld hattest, also du wolltest einkaufen, dann hat meine Mutter immer gesagt, lass anschreiben. Weißt du, was es ist? So Kredit, wer weiß es, was anschreiben ist? Also ihr wisst es noch, einige wissen, also DDR war es auch wahrscheinlich so, anschreiben lassen. Am Monatsende kriegst du dein Geld und dann kannst du es bezahlen. Sowas bei uns drüben, also konnten einkaufen aufs Anschreiben. Das ist so wie das Kreditform, vor meine neue oder eine alte Kreditform, anschreiben. Und da hat Gott mir etwas gezeigt, sagt meinen Kindern und sagt meinem Volk, wir brauchen so viel in dieser Welt, ich bin Gott, ich bin so reich. Sie sollen anschreiben. Sie sollen einkaufen, sie sollen nehmen, sie sollen sich bedienen, sie sollen sich beschenken lassen oder einkaufen. Kauft ohne Geld ein, sagt Gott einmal. Schöpft Wasser aus dem Brunnen, so viel wie ihr braucht. Ist alles umsonst für euch. Anschreiben lassen. Und dann komme ich zurück wieder. Ich bin ja hinten und ich werde bezahlen. Es ist eigentlich schon alles bezahlt. Aber ich werde dann bestätigen und die Rechnung zeigen oder die Quittung geben, dass es alles bezahlt ist. Anschreiben lassen. Wer ist Gott? Er ist so reich. Er ist so allmächtig, er ist so gewaltig, er hat alles. Wenn du Gesundheit brauchst, lass anschreiben, kauf Gesundheit umsonst. Bezahl nicht Geld, was weiß ich wie viel, für deine Gesundheit, für die Medikamente und Tabletten und Pillen und Salben und Cremchen. Lass anschreiben, Herr, ich brauche Gesundheit. Oder hast du irgendwo andere Sachen, Probleme, lass anschreiben. Kauf ein, Kraft, lass anschreiben. Es wird geschehen. Amen. Das wollte ich noch gesagt haben. Lass anschreiben. Gott hat die Fülle. Und der verlorene Sohn lebt aus dem Reichtum des Vaters. Und auch wir wollen aus der Fülle und dem Reichtum Gottes leben. Wir stehen auf und wollen Gott anbeten. Halleluja. Praise Gott. Halleluja. Wir beten dich an. Wir möchten zuerst, bevor wir ins Gebet gehen, ein Stück Praktisches tun. Wir möchten Gott ein Dankeschön geben, dass er uns gesegnet hat, dass er uns so viel gegeben hat bis jetzt. Erwarte Gottes Gegenwart in deinem Leben, in deiner Situation. Erwarte Gottes Beistand. Erwarte, dass Gott mit dir ist. Und zwar auch total ungewohnt, total anders. Und vielleicht kann der Herr dir helfen, dass du Gott so erlebst, wie du noch nie erlebt hast. Ganz neu, ganz von vorne, wie ein Kind. Und Jesus sagt, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, hat keinen Teil an mir. Und wenn ihr nicht von meinem Blut trinkt und mein Fleisch isst, habt ihr auch keinen Teil. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir heute Abend beten dürfen, dass wir heute Abend dein Angesicht suchen dürfen, dass wir heute Abend dir begegnen dürfen, lieber Heiland. Und du weißt, wo der Einzelne, jeder Einzelne steht, gerade jetzt. Oh Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns heute begegnest in deiner unendlichen Liebe, in deiner unendlichen Treue. Du bist der gute Vater. Oh Gott, und wir sind deine geliebten Kinder heute Abend. Oh, der Herr sagt, mein Schatten soll über dein Leben kommen. Ich möchte dich berühren und dir begegnen heute Abend. Ich will meine Gnade dir zeigen. Und ich will nicht nur, dass du zu mir rufst, sondern ich will dich berühren. Irgendjemand wird jetzt an seinen Beinen, an seinen Knochen geheilt. Du hast irgendwie ein Knochenproblem. Und der Herr sagt, ich berühre dich jetzt an deinen Gebeinen. Dein Rückgrat, deine Gelenke heile ich jetzt, sagt der Herr. Ich heile deine Gelenke. Nimm es in Glauben und sag Gott, du heilst. Du bist der daseiende Gott. Halleluja, halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du hier bist heute Abend. Du änderst dich nicht. Alles ändert sich. Alles vergeht. Aber du vergehst nicht. Halleluja, halleluja. Du bist der Herr aller Herren. Du bist da, Vater. Ich danke dir. Halleluja, halleluja. Vater, du bist da. Vater, du bist da bei meiner Schwester. Sie betet, sie sucht dich und du begegnest ihr. Halleluja, halleluja. Gott begegnet dir heute Abend. Und der Herr sagt, meine Tochter, deine Sorgen sind meine Sorgen. Deine Ängste sind meine Ängste. Dein Kummer ist mein Kummer. Und ich heile dich jetzt, spricht der Herr. Ich berühre dein Inneres. Und das, was schief liegt, Schieflage hat, das wird jetzt ins Lot gebracht. Das wird jetzt in Ordnung gebracht. Denke nicht an das Gestern und Vorgestern. Heute ist der Tag. Heute sollst du leben. Und heute sollst du meine Herrlichkeit sehen. Heute sollst du meine Wunder erleben, sagt der Herr. Heute ist der Tag des Heils. Die Liebe Gottes ist mit dir. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor morgen und übermorgen. Der Herr wird dich begleiten. Und er sagt, ich sende meinen Engel vor dir her. Und du wirst nicht fallen. Und du wirst nicht versagen. Meine Hand hält dich, spricht der Herr. Oh Gott, ich danke dir. Und Gott will dir begegnen heute Abend. Und Gott will seine Gnade dir schenken. Dir die Augen öffnen, die Ohren öffnen, das Herz öffnen, dass du begreifen und verstehen kannst, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Oh, dein Wille, Vater, geschehe heute Abend an ihrem Leben. Dein Wille, dein Reich komme, Vater, wirke, wirke an meine Schwester heute. Du siehst, wie sie kämpft und ringt. Und wie sie sucht, Vater. Herr, wir können es nicht erzwingen. Wir können den Heiligen Geist nicht machen. Wir können den Himmel nicht machen. Das hast du alles gemacht. Deshalb, Vater, offenbare dich ihr ganz besonders. Offenbare dich meinem Bruder ganz besonders heute Abend, lieber Heiland. Begegne ihm in seinen Fragen, seinem Suchen, seinen Ringen, Herr. Oh, deine Gnade und deine Barmherzigkeit komme auf sein Leben. Halleluja. Danke, Jesus. Begegne uns allen. Der Herrlichkeit. Jesus, wir beten dich an. Halleluja. In deinem Namen ist der Sieg. In deinem Namen, Jesus. Du machst sehen, Vater. Du machst uns hörend, Heiliger Geist. Jesus, und du machst uns erlöst. Erlöst uns von Tod und Teufel, Halleluja, von Sünde, von Verderben. Wenn der Sohn frei macht, er ist recht frei. Preis Gott, in deinem Namen ist der Sieg. Halleluja. Jesus. Halleluja, Halleluja. Jesus, ich danke dir. Danke, Herr, du begegnest deinen Kindern. Oh, Glory, Halleluja. Danke, Herr, du begegnest deinem Volk. Herr, und so wie du Israel begegnet bist, so begegnest du auch jetzt meiner Schwester. Halleluja. Jeder auf seine Art, wer es fassen kann, wer es erleben kann, jeder ist anders. Herr, und du begegnest uns ganz anders. Halleluja. Wer ist wie Gott?